Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit dem dritten Beitrag der Reihe Brain Gain, in der wir Ihnen 2 Wochen lang jeden Tag eine ausländische Spitzenforscherin oder Spitzenforscher vorstellen, die es nach Deutschland verschlagen hat. Außerdem gehen wir der Frage nach, was mit einer Tierart passiert, die einen neuen Lebensraum besiedelt und wie dabei aus einer Art viele neue entstehen können. Und wir stellen die Frage, ob die Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des James-Webb-Weltraumteleskops dessen wissenschaftliche Ausbeute gefährden. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind.
Brain Gain. Internationale Spitzenforscher in Deutschland.
Der Japaner Eiichiro Komatsu ist seit 2012 Direktor am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching bei München. Sein Spezialgebiet ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Ausgehend von Bildern aus der Kinderstube des Universums, die das Nachglimmen des Urknalls zeigen, erstellt er Computermodelle, die die Entwicklung des Kosmos vorhersagen. Um herauszufinden, was diesen Mann antreibt, warum er nach Deutschland gekommen ist und wie es ihm in München gefällt, hat Ralf Krauter den Physiker in Garching besucht.
Fragt man Eiichiro Komatsu, warum er 2012 nach München kam, sagt er, seine Frau sei schuld daran. Nach 9 Jahren in Austin, wo Komatsu zuvor Professor an der University of Texas war, seien ihr die Sommer dort zu heiß geworden.
And after 9 years, my wife said, you know, it's too hot.
Meine Frau stammt aus Sendai im Norden von Japan. Temperaturen über 40 Grad, wie im texanischen Sommer üblich, machen ihr zu schaffen. Aber ich fragte mich natürlich, warum fühlt ihr das erst nach 9 Jahren auf?
Eiichiro Komatsu ist klein, kräftig und quirlig. Seine Augen funkeln vergnügt, wenn er erzählt, wie er Direktor am Max-Planck-Institut für Astrophysik wurde. Er trägt schwarze Jeans und Polohemd und hat seine Sneaker gegen Hausschlappen getauscht, weil die tagsüber im Büro bequemer sind.
So indeed, what was happening is the following.
Wir hatten im Sommer 2007, 2008 und 2010 je 2-3 Monate in München verbracht. Ich war damals Gastforscher am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, das nur einen Steinwurf von hier entfernt ist. München im Sommer ist toll. Meine Frau hat sich in die Stadt verliebt und fragte mich irgendwann, warum suchst du dir keinen Job in München?
So she said, why don't you find a job in Munich?
Wundersamerweise, und das war natürlich kein Zufall, klingelte kurz darauf mein Telefon und Professor Simon White, einer der Direktoren hier am Max-Planck-Institut für Astrophysik, fragte mich völlig unvermittelt, hätten Sie Interesse, Max-Planck-Direktor zu werden?
Are you interested in becoming a director at MPA? I said, what?
Eiichiro Komatsus Bescheidenheit darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Frage nur wenigen Spitzenforschern jemals gestellt wird. Dass er zu den Glücklichen zählte, hat damit zu tun, dass er schon als Kind genau wusste, was er will. Bereits in der 5. Klasse beschloss er, ich will Astronom werden. Auslöser war ein Astronomiebuch, das ihm zufällig in die Hände kam.
He had a large picture of Orion Nebula.
Darin war ein großes Bild des Orionnebels. Seine Schönheit faszinierte mich. Aber ich fragte mich auch, was ist das? Kein Stern, kein Planet, sondern ein Nebel. Wie muss man sich das vorstellen? Meine Neugier war geweckt. Das war der Moment, wo ich entschieden habe, ich möchte Astronom werden.
I wanted to become an astronomer.
Nach der Schule studierte er deshalb an der Tohoku-Universität in Sendai. Ein Kosmologe, der dort lehrte, weckte sein Interesse für die kosmische Hintergrundstrahlung.
Er sagte mir, mit Hilfe des kosmischen Mikrowellenhintergrundes kann man den Anfang des Universums sehen. Ich dachte, mein Gott, das ist ja unglaublich. Ich war total begeistert. Es war dieser Professor, der mein Interesse am Nachglimmen des Urknalls weckte.
Die Mikrowellenstrahlung aus den Tiefen des Alls liefert Astronomen wertvolle Einblicke in die Kinderstube und künftige Entwicklung des Kosmos. Eiichiro Komatsu hat maßgeblich dazu beigetragen. Als er 1999 während seiner Doktorarbeit für ein Jahr nach Princeton ging, wurde dort gerade eine Raumsonde namens WMAP entwickelt, die die kosmische Hintergrundstrahlung präziser als je zuvor kartieren sollte. Sein Betreuer sagte ihm, wenn du dich richtig ins Zeug legst, kannst du es vielleicht schaffen, Teil des Teams zu werden, das die Daten auswertet.
And then my American advisor said, if I work hard, there might be a chance that I can be involved.
Eiichiro Komatsu arbeitete 2,5 Jahre hart und entwickelte erst ein Konzept und dann ein Computerprogramm, mit dem sich eine neue Messgröße aus den WMAP-Daten extrahieren ließ. Mit ihrer Hilfe konnte Jahre später gezeigt werden, dass die roten und blauen Flecken auf der Mikrowellenkarte des Universums das Resultat zufälliger Quantenfluktuationen sind. Während der rasanten Expansion nach dem Urknall bildeten diese Quantenfluktuationen die Keimzellen aller Strukturen im Kosmos.
The fact that WMAP was such a successful experiment made my career.
Dieses Experiment hat mein Leben verändert. Hätte WMAP keine so tollen Ergebnisse geliefert, wäre ich wohl zurück nach Japan gegangen und hätte der Wissenschaft womöglich den Rücken gekehrt. Ich bin den Kollegen bis heute dankbar, dass ich Teil dieses Teams sein durfte.
Wie das Universum begann und wie es sich künftig entwickeln wird, diese Fragen treiben Eiichiro Komatsu bis heute um.
Manchmal, wenn ich eine Pause mache und bei einem Bier in einer Kneipe sitze, denke ich, wow, ich untersuche den Anfang und die Zukunft des Universums und ich werde auch noch dafür bezahlt. Das ist grandios.
Wenn der japanische Physiker mal Stress hat, spielt er Klavier, um runterzukommen. Am liebsten die Nocturnen von Chopin. Auf dem Weg zur Arbeit liest er gern die surrealen Geschichten von Haruki Murakami.
I'm a big fan of Haruki Murakami.
Bei gutem Wetter spielt er sonntags Baseball mit Landsleuten.
Every Sunday, when weather is nice, we play and then go to beer garden afterwards.
Was Biergärten und Brauereien in München angeht, gibt sich Komatsu auf seiner Webseite mit zahlreichen Tipps als Experte zu erkennen. Und obwohl man in München gut mit Englisch durchkommt, ist sein Deutsch inzwischen gut genug, um in der Landessprache zu bestellen.
So I went to Biergarten and I said, I must be a bitte. And then the server said, no, 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 eine mas. So she corrected me and I'm so grateful.
Seinen Studenten, Doktoranden und Postdocs legt Eiichiro Komatsu nahe, ihren eigenen Weg zu gehen. Denn nur wer ausgetretene Pfade verlasse, sagt er, habe eine Chance, dauerhafte Spuren zu hinterlassen.
Wenn man Probleme angeht, mit denen sich noch keiner befasst hat, ist alles, was man tut, neu. Das ist der effizienteste Weg, um als Wissenschaftler einen wichtigen Beitrag zu leisten.
Ralf Krauter mit einem Porträt des Astrophysikers Eiichiro Komatsu. Adaptive Radiation. Hinter diesem sperrigen Fachwort verbirgt sich ein Schlüsselprozess der Evolution. Das Auffächern einer weniger spezialisierten Art in mehrere neue Arten, die spezieller an verschiedene ökologische Nischen eines neuen Lebensraums angepasst sind. Ein berühmtes Beispiel für so eine Auffächerung sind die Darwin-Finken der Galapagos-Inseln, die alle von einem gemeinsamen Vorfahren auf dem Festland abstammen. Im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B beschreibt ein Forschungsteam heute am Beispiel von Fischen in einem afrikanischen Kratersee, wie dieser Prozess beginnt. Über die Studie habe ich vor der Sendung mit einem der Autoren gesprochen, Ole Seehausen, Wissenschaftler an der Universität Bern und der Forschungsanstalt EAWAG. Ich habe ihn zuerst gefragt, was es so schwierig macht, diesen evolutiven Prozess unter die Lupe zu nehmen.
Liegt daran, dass man im Prinzip erst im Nachhinein sehen kann, wenn eine adaptive Radiation stattgefunden hat. Also das sind meistens die klassischen Untersuchungen an diesem Phänomen. Die sind zum Beispiel an den Darwinsfinken der Galapagosinseln gemacht worden, wo die Arten längst entstanden sind und man dann schauen kann, wie sie sich unterscheiden und man kann dann spekulieren darüber, wie diese Radiation angefangen hat. Und es ist natürlich schwierig, Situationen zu finden, in denen auf der einen Seite der Prozess gerade erst angefangen hat, das heißt also auch kaum sichtbar ist, aber man doch sich relativ sicher sein kann, dass der Prozess, der dort stattfindet, die Kinderstube einer adaptiven Radiation ist.
Sie haben jetzt ja anscheinend so eine Situation gefunden. Wo und wie haben Sie den Beginn dieser Auffächerung einer Art in mehrere neue Arten für die aktuelle Studie untersucht?
Wir arbeiten an Buntbarschen in den afrikanischen Seen und wir haben über die Jahre große Radiationen und auch kleine Radiationen studiert, die schon ziemlich vollständig sind, also wo neue Arten entstanden sind mit verschiedenen Anpassungen. Wir haben in den letzten Jahren angefangen, in andere Seen zu schauen, wo dieselben oder sehr ähnliche Arten auch vorkommen, also Arten, von denen wir wissen, dass sie, wenn die entsprechenden Bedingungen gegeben sind, dass sie sich auffächern in viele neue Arten mit neuen Nischen. Aber jetzt haben wir uns das in Seen angeschaut, in denen diese Arten bis vor kurzem nicht vorkamen. Sie sind von Menschen dort in den letzten, in diesem Fall vor etwa 70 Jahren, eingeführt worden. Und wir konnten jetzt in einem See am Kilimanjaro, einem Kratersee, so eine Population sehr genau untersuchen und uns genau anschauen, wie sie sich innerhalb dieser wenigen, etwa vielleicht 50 Generationen, die sie in dem See hatte, wie sie auf die ökologischen Möglichkeiten reagiert hat. Weil in diesem See, genau wie in den anderen Seen, in denen die Radiationen stattgefunden haben, gibt es sehr viel verschiedene ökologische Möglichkeiten für diese Fische, die die Ursprungsform nicht haben.
Was waren die Ergebnisse dieser Untersuchungen?
Ja, wir haben erstaunlicherweise gefunden, dass diese Buntbarsche schon jetzt nach 50 Generationen fast das ganze Ökosystem dieses Sees besiedelt haben, also bis in die größten Tiefen des Sees, in denen es Sauerstoff gibt. Und auch innerhalb dieser Tiefengradienten haben sie angefangen, sich individuell auf verschiedene Ernährungsweisen zu spezialisieren. Wir haben festgestellt, dass die Fische, die zum Beispiel mehr Insektenlarven fressen oder die, die mehr Plankton fressen, dass sie andere Körperformen haben, dass sie andere Käferformen haben und dass sie sich phänotypisch und morphologisch voneinander unterscheiden. Und wir haben so gesehen, dass eigentlich diese Population, die ja vor 50 Generationen angekommen ist, angefangen hat, sich zu diversifizieren und die verschiedenen Nischen zu besetzen.
Von neuen Arten würden Sie aber zu diesem Stadium noch nicht sprechen.
Nein, das wäre sehr vermessen. Also wir haben diese Formen phänotypisch untersucht, wir haben also ihre Morphologie vermessen, wir haben ihre Ökologie verglichen, wir haben also in ihre Mägen geguckt, was sie essen, wir haben auch mit stabilen Isotopen geschaut, wo sie gefressen haben, in welchem Teil der Nahrungskette und in welchem Lebensraum. Und wir haben sie genetisch untersucht oder genomisch. Das heißt, wir haben einen Teil des Genoms sequenziert von mehreren Individuen von jeder dieser phänotypischen Formen. Und dabei haben wir festgestellt, dass alle diese Formen sich phänotypisch und auch ökologisch voneinander unterscheiden lassen. Bei den meisten sehen wir aber keine Unterschiede im Genom bisher. Aber in einem Fall sehen wir auch genomische Unterschiede. Also die eine Form, die morphologisch und auch ökologisch am deutlichsten verschieden ist von den anderen, konnten wir feststellen, dass sie auch genetisch signifikant bereits differenziert ist.
Angenommen, aus Ihrer Studie entwickelt sich ein sehr langes Langzeitprojekt. Wie lange würde es dann Ihrer Einschätzung nach noch dauern, um tatsächlich von neu entstandenen Arten in diesem Kratersee sprechen zu können?
Ich würde davon ausgehen, dass sie im Augenblick noch nicht intern isoliert sind. Also wenn man sie zusammennehmen würde, dass sie wahrscheinlich sich miteinander verkreuzen würden. Ich könnte mir vorstellen, dass das sich über die nächsten mehrere Jahrzehnte oder Jahrhunderte sich verändern würde und dass dann immer mehr genetische Unterschiede akkumulieren würden zwischen diesen Formen, die verschiedene ökologische Nischen besiedeln, sodass dann letztlich auch zu reproduktiver Isolation kommt.
Die adaptive Radiation gilt ja als ein grundlegender Mechanismus der Evolution. Welche neuen Einsichten über diesen Mechanismus lässt Ihre Studie jetzt zu?
Ja, ich denke, dass das Neue hier ist, dass diese Differenzierung in mehrere Ökotypen, also Subpopulationen mit verschiedenen Anpassungen, tatsächlich sehr schnell stattfinden kann und dass nicht nur eine Differenzierung in Tiefwasserbewohner und Flachwasserbewohner oder Finken mit einem kleinen Schnabel und mit einem starken großen Schnabel kommt, sondern dass es gleichzeitig in diesem Fall zu einer Differenzierung entlang mehrerer ökologischer Gradienten kommt, nämlich die Wassertiefe auf der einen Seite und die verschiedenen Nahrungsressourcen innerhalb der Wassertiefen. Und diese beiden überlappen. Wir denken, dass es daher dazu kommt, dass gleich am Anfang nicht nur zwei verschiedene Ökotypen entstehen, sondern mehrere.
Aus einer werden viele. Der Evolutionsbiologe Ole Seehausen über die Entstehung neuer Fischarten bei der Neubesiedlung eines Sees. Das Hubble-Weltraumteleskop gilt als Erfolgsgeschichte der Raumfahrt, ermöglicht es doch gestochen scharfe Aufnahmen aus dem Kosmos und das seit über 25 Jahren. Obwohl Hubble mehrfach vom Space Shuttle aus instand gesetzt wurde, sind seine Tage gezählt und Astronomen warten gespannt auf seinen Nachfolger, das James-Webb-Weltraumteleskop. Dessen Inbetriebnahme ist allerdings nach diversen technischen Problemen massiv in Verzug geraten. Karl Urban hat mit Wissenschaftlern über die Frage gesprochen, welche Folgen diese Verzögerungen für die wissenschaftliche Ausbeute haben könnten.
Es sollte 2018 starten, dann 2019, 2020 und jetzt 2021. Wir warten wirklich alle darauf.
Das James-Webb-Teleskop ist der Nachfolger des Hubble-Teleskops. Ursprünglich für 2007 geplant, ist der Starttermin des größten Weltraumteleskops aller Zeiten bis heute ungewiss. Ein 6,5 Meter großer Spiegel muss sich im All zuverlässig entfalten. Immer wieder geriet die Entwicklung an technologische Grenzen. Zuletzt entstanden Risse im Hitzeschild, deren Ursache nun erst beseitigt werden muss. Kritiker sprechen längst vom Just Wait Space Telescope. Der Preis stieg von ursprünglich 500 Millionen auf heute stattliche 10 Milliarden US-Dollar. Der Astrophysiker Kevin Heng vom Center for Space and Habitability an der Universität Bern ist aber trotzdem euphorisch.
Das James-Webb-Teleskop ist als allgemeines Observatorium für die gesamte astronomische Gemeinschaft konzipiert. Für Leute, die gerne Sterne studieren, Galaxien, die Kosmologie, Exoplaneten oder die Atmosphären von Exoplaneten.
Doch die zu beobachtenden Ziele für das James-Webb-Teleskop haben sich seit Projektbeginn vor 22 Jahren verschoben. Das zeigt das Beispiel der Exoplaneten. Während diese Planeten um ferne Sonnen damals noch als äußerst exotisch galten, waren doch 1996 die ersten von ihnen gerade entdeckt worden, sind sie heute ein zentrales Ziel der Astronomie. Ein größerer Teil der nur auf 5,5 Jahre ausgelegten Missionszeit des Weltraumteleskops dürfte daher für die Beobachtung von Exoplaneten verwendet werden.
Wir wissen das von dem Early Release Science Programm. Das sind also Programme, die schon jetzt akzeptiert sind, dass das etwa 25% der gesamten Beobachtungszeit ausmacht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar noch zunimmt.
Das sagt Thomas Henning, Direktor des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg. Das James-Webb-Teleskop ist allerdings gar nicht darauf ausgelegt worden, die chemischen Bestandteile in den Atmosphären von Exoplaneten zu bestimmen. Dieser Plan ist neu und dazu ein äußerst zeitaufwendiges Unterfangen, denn das Teleskop muss dafür jeden Vorbeiflug eines fernen Planeten vor dessen Stern aufzeichnen, über Jahre hinweg. Kevin Heng schätzt, dass auf diese Weise gerade ein Dutzend Atmosphären sogenannter Supererden analysiert werden könnte. Das sind Planeten, die bis zu 10-mal schwerer sind als die Erde. Zusätzlich dürfte zumindest die Atmosphäre von einem kleineren Planeten analysiert werden können, der unserer Erde wirklich ähnlich ist. Aber das ist derzeit nur eine fromme Hoffnung.
Momentan haben wir den idealen Planeten für solche Beobachtungen noch gar nicht gefunden. Er müsste erdgroß sein und um einen Stern in unserer kosmischen Nachbarschaft kreisen.
Damit ist es gut 2 Jahre vor dem derzeit anvisierten Starttermin völlig ungewiss, ob mit dem James-Webb-Teleskop eines der wichtigsten Ziele der Exoplanetenforschung überhaupt erreicht werden kann. In der Atmosphäre eines erdgroßen Planeten chemische Indizien für dort vorhandenes Leben aufzuspüren. Die Forscher hoffen nun auf 2 spezialisierte Satelliten. Die bereits gestartete NASA-Mission TESS könnte bislang unbekannte erdgroße Exoplaneten in unserer kosmischen Nachbarschaft aufstöbern. Der für 2019 geplante europäische Satellit Cheops soll die Größe der bis dahin bekannten Exoplaneten sehr genau vermessen. Gemeinsam könnten diese Missionen vielleicht einen Planeten aufspüren, dessen Atmosphäre das James-Webb-Teleskop dann erforschen könnte. Wenn das nicht klappt, hofft Thomas Henning erst auf die übernächste Generation der großen Weltraumteleskope.
Man braucht möglicherweise noch größere Spiegel, bessere Chronographie, also bessere Abdeckungen der Zentralsterne. Also James Webb wird da nicht alles erledigen können, von dem wir träumen, aber es wird erstmal ein Riesenschritt nach vorne sein.
Karl Urban über Verzögerungen bei der Inbetriebnahme des James-Webb-Weltraumteleskops. Und hier geht es jetzt weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages und meinem Kollegen Lucian Haas. Und in der ersten Meldung geht es auch um ein astronomisches Thema.
Die NASA expandiert ihr Asteroidenwarnsystem auf die südliche Hemisphäre. 3,8 Millionen US-Dollar investiert die US-Raumfahrtbehörde in den Bau und den Betrieb von 2 neuen Teleskopen. Sie sollen von der Südhalbkugel der Erde aus den Himmel nach erdnahen Asteroiden absuchen, die unserem Heimatplaneten gefährlich werden könnten. Bisher gehören 3 Teleskope auf der Nordhalbkugel zu dem von der University of Hawaii betriebenen Warnsystem namens ATLAS. Allerdings führt ihre Position dazu, dass rund 30% des südlichen Himmels nicht von ihnen beobachtet werden können. Die neuen Teleskopen sollen diesen blinden Fleck künftig erfassen. Eins der Teleskope wird in Südafrika stehen. Für das zweite wird noch ein passender Standort gesucht. Die Atlas-Teleskope sind darauf ausgerichtet, auch sehr kleine Objekte in der Nähe der Erde entdecken zu können. Sie führen jede Nacht schnelle Scans des gesamten Himmels durch, um durch Vergleich der Bilder verdächtige Bewegungen entdecken zu können.
Fische fressen Glasaale.
Glasaale, so werden die Larven von Aalen genannt, weil sie durchsichtig und damit nahezu unsichtbar sind wie Glas. Bisher gingen Biologen davon aus, dass Glasaale dank dieser Eigenschaft kaum von anderen Fischen entdeckt und gefressen werden. Doch diese Einschätzung ist offenbar falsch, wie Forscher der Universität von Kopenhagen im Fachmagazin Marine Biology berichten. Mit spezifischen Genmarkern konnten sie im Darm von 6 Raubfischarten aus dem Atlantik DNA von Glasaalen nachweisen. Das zeigt, dass Glasaale durchaus auf deren Speiseplan stehen. Die Erkenntnis könnte eine neue Erklärung für den schon länger beobachteten Rückgang der Aalpopulation liefern.
Schlafmangel macht einsam.
Wer zu wenig schläft, ist nicht nur müde und unkonzentriert. Dauerhafter Schlafmangel kann auch zu Krankheiten führen und sogar, wie US-Forscher jetzt in Experimenten beobachtet haben, das Sozialverhalten negativ beeinflussen. Die Betroffenen werden einsamer. Die Wissenschaftler machten einen Test. Probanden durften eine Nacht nicht schlafen. Am nächsten Tag reagierten sie auf inszenierte Begegnungen mit neutralen Personen viel vorsichtiger und zurückhaltender als ausgeschlafene Versuchsteilnehmer. Zugleich lieferten Messungen der Hirnaktivität der Probanden mit Schlafentzug ähnliche Muster wie bei Patienten, die unter Einsamkeit leiden.
Indien will bis 2022 eine bemannte Mission ins All schicken.
Das hat der indische Ministerpräsident Narendra Modi in seiner Rede an die Nation verkündet. Bis spätestens 2022, also 75 Jahre nach der Unabhängigkeit Indiens von der Kolonialmacht Großbritannien, werde, so wörtlich, ein Sohn oder eine Tochter Indiens mit der indischen Flagge in der Hand ins All fliegen. Damit wäre Indien, nach Russland, den USA und China, die 4. Nation, die selbst Menschen in den Weltraum bringt. Indien unterhält seit den 1960er Jahren ein Raumfahrtprogramm, transportiert immer wieder Satelliten für sich und andere Länder ins All. Und indische Sonden sind schon zum Mond und zum Mars geflogen.
Die Jahre bis 2022 könnten ungewöhnlich heiß werden.
Zumindest, wenn die Ergebnisse einer Studie zutreffen sollten, die ein internationales Team von Klimaforschern im Journal Nature Communications veröffentlicht hat. Die Wissenschaftler nutzten eine neue statistische Methode, um die Entwicklung der Globaltemperaturen in den nächsten Jahren vorherzusagen. Mit ihr lassen sich aus früheren Ergebnissen von Klimamodellen und im Vergleich mit den tatsächlich eingetretenen Temperaturentwicklungen Wahrscheinlichkeiten ableiten. Und zwar, wie wahrscheinlich folgt auf die aktuelle Konstellation der Temperaturen von Land- und Meeresoberfläche eine eher heißere oder eine kühlere Phase des globalen Klimageschehens. Aktuell deuten die Berechnungen an, dass die nächsten Jahre bis 2022 wahrscheinlich eher heißer werden.
Sternzeit. 15. August. Der vergessene Stier. Wenn es dunkel geworden ist, steht der Stier genau im Süden. Er leuchtet in den Ausläufern der Milchstraße und befindet sich ein Stück rechts des Atlas und ein wenig oberhalb des Schildes. Es ist nicht das Tierkreissternbild Stier gemeint, das zum Herbst- und Winterhimmel gehört und erst in der zweiten Nachthälfte zu sehen ist. Am frühen Abend steht der königliche Stier von Poniatowski am Himmel. Wobei auch das nicht ganz richtig ist, denn dieses historische Sternbild gibt es offiziell nicht mehr. Seine Sterne gehören jetzt zu Schlange und Schlangenträger. Den sommerlichen Stier hatte 1778 ein polnischer Abt an den Himmel gesetzt, zu Ehren des damaligen Königs Stanislaus II. August Poniatowski. Alte Sternkarten zeigen, wie dieser Stier die Milchstraße hinunterläuft. Seinen Kopf markiert eine Sterngruppe, die ein wenig an die Hyaden im traditionellen Stier erinnert. Vielleicht hat dies den Abt dazu angeregt, hier den Stier des Königs zu erkennen. Erst seit 1930 gibt es keine Lücken mehr am Himmel. Die Sternbilder und ihre Grenzen sind klar definiert. Bis dahin haben manche Astronomen nach Lust und Laune neue Figuren in die eher sternarmen Bereiche zwischen den seit der Antike bekannten Sternbildern eingezeichnet. Diese Privatsternbilder wurden meist von den Astronomenkollegen nicht anerkannt. Nur wenige haben es dauerhaft an den Himmel geschafft, etwa der Fuchs. Auch der königliche Stier des Poniatowski geriet binnen weniger Jahrzehnte wieder in Vergessenheit.
Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft, unter anderem mit einem Interview zum Thema Schwerlastverkehr auf alten Brücken. Am Mikrofon war heute Lennart Pyritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.